Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Morgen. Annäherung statt Aufrüstung. Im Streit ums Erdgas unter Mittelmeer kehren die Türkei und Griechenland an den Verhandlungstisch zurück. Das soll eines der Themen sein in Europa heute. Außerdem berichten wir, wie die französische Polizei Vertrauen verspielt durch rassistische Vorfälle. Und wir sprechen darüber, wie sich die Europäische Union positionieren könnte zu den Anti-Regierungsprotesten in Bulgarien. Nach den mutmaßlich gefälschten Wahlen in Belarus ist gestern Staatspräsident Lukaschenko für die nächste Amtszeit vereidigt worden. Die Folge: neue Demonstrationen empörter Menschen, die seinen Rücktritt fordern, wieder Polizeieinsätze, wieder Verletzte, wieder Festnahmen. Auf wessen Seite Europa steht, ist für Kommissionspräsidentin von der Leyen klar. Sie hat sich deutlich dazu positioniert, dass die Kommission auf der Seite der belarussischen Bevölkerung steht. Allerdings gibt es nicht nur in diesem Nachbarland der EU anhaltende Anti-Regierungsprotesten, sondern auch in einem Staat innerhalb der Union, in Bulgarien, gehen seit Monaten Menschen gegen Regierungschef Borissow auf die Straße. Sie werfen ihm Korruption und der EU Untätigkeit vor. Daniel Freund ist Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, war gerade selber in Bulgarien und ist uns jetzt aus Brüssel zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Freund.
Schönen guten Morgen.
Welche Parallelen sehen Sie denn zwischen Bulgarien und Belarus?
Also wir haben in beiden Ländern eine Bevölkerung, die auf die Straße geht, um für die Demokratie, gegen Korruption zu kämpfen, zu demonstrieren, für Pressefreiheit. Und da sehe ich durchaus Parallelen in den beiden Ländern.
Sie sind im Europaparlament Mitglied im Haushaltskontrollausschuss und wollten mit Ihren Treffen in Bulgarien auch der Frage nachgehen, ob und wo EU-Gelder missbraucht werden. Was haben Sie da erfahren?
Also wir verfolgen das ja im Ausschuss. Ich verfolge es über die Medien natürlich schon mehrere Jahre, aber jetzt vor Ort nochmal konkret zu sehen, wie schwer die Situation ist, wie viel Geld vor Ort durch Korruption verloren geht, auch durch Fusch am Bau, also Projekte, die erst 18 Monate oder so alt sind, wo alles auseinanderfällt. Das ist schon hart zu sehen, wie viel Geld da vor Ort verschwindet.
Wie sollte sich denn die EU zu Bulgarien verhalten?
Also die EU, und das sagen mir auch alle Gesprächspartner vor Ort, muss eben dabei helfen, dass der Kampf gegen Korruption vor Ort nicht verloren geht. Weil bisher haben wir eine Situation, wo die EU-Gelder eben zu einem erheblichen Teil einfach dazu beitragen, die Machtbasis einer korrupten Elite zu stützen. Das heißt, das EU-Geld richtet zu einem erheblichen Teil wirklich mehr Schaden an, als dass es hilft. Deswegen sagen mir die Leute vor Ort, also sowohl Journalisten, Aktivisten, auch Politiker sagen, bitte dreht die EU-Gelder ab, wenn sie mehr Schaden anrichten, als dass sie helfen.
In ihrer Rede zur Lage der Union hat Ursula von der Leyen die Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben. Genauso wichtig ist ihr aber der sogenannte Schutz der Außengrenzen. Und bei beidem spielt Bulgarien ja eine wichtige Rolle. Steckt die EU gegenüber Herrn Borissow in einem Dilemma?
Ich glaube nicht. Wenn wir Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union nicht wirklich schützen und durchsetzen, dann bricht die Union als Ganzes zusammen und dann ist der Schutz der Außengrenze ist dann nur eines der Opfer, die dann dadurch entstehen. Deswegen glaube ich, muss eben der Schutz von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit ganz oben auf unserer Liste stehen.
Sie beschäftigen sich als Grünabgeordneter ja sehr mit der Rechtsstaatlichkeit, waren auch schon in anderen Ländern der EU, um die Situation in diesen Ländern zu begutachten. Wie steht denn Bulgarien da im Vergleich zum Beispiel zu Ungarn oder zu Tschechien, wo Sie auch schon waren?
Also ich glaube, die Situation in Bulgarien ist noch nicht ganz so aussichtslos vielleicht wie in Ungarn. Es ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Aber wir sehen eben, dass wir in einer Reihe von Ländern und immer mehr Ländern Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit, bei Medienfreiheit, eben beim Kampf gegen Korruption haben. Nun haben wir gerade in Bulgarien, die ja durch diese Sonderregelungen, die für Rumänien und Bulgarien zählen, seit deren Beitritt, es gibt diesen Kooperations- und Kontrollmechanismus, der EU eben noch weitere Werkzeuge an die Hand gibt, um da Druck auszuüben. Und wir sehen eben, dass in den letzten Jahren dieser Druck nicht mehr so benutzt wurde, wie er noch im Beitrittsverfahren ja gewirkt hat. Weil da haben wir enorme Fortschritte beim Aufbau von Institutionen, bei der Entwicklung der Demokratie gemacht. Und seit die jetzt Mitglieder sind, hat dieser Druck erheblich abgenommen. Wir nutzen also die Werkzeuge nicht mehr voll aus, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Und das müssen wir wieder machen. Und das ist eben auch das, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort lautstark jeden Abend fordern.
Wie sehr leiden denn die Bürgerinnen und Bürger in Bulgarien? Was haben Sie da feststellen können bei Ihrem Besuch?
Also es wird eben gesagt, dass zum Beispiel bei den Agrarhilfen, das Geld kommt überhaupt nicht bei den Bauern an, die es eigentlich brauchen, sondern es hat dazu geführt, dass eine kleine Gruppe von Oligarchen sich im Grunde die Höfe in Bulgarien unter die Nägel gerissen hat. Mit EU-Geld haben die Flächen aufgekauft. Jetzt gehören 80% der Flächen 2% der Bauern und die sacken eben den allergrößten Teil der EU-Agrarhilfen für sich ein. Das heißt, wir schützen damit nicht quasi die arme Bevölkerung. Wir sorgen nicht für wirtschaftliche Entwicklung. Das Geld wird nicht investiert, sondern es wird von einer kleinen Gruppe für sich in die eigene Tasche gesteckt.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie wird dieser Konflikt gerade zwischen Regierungskritikern und der Regierung in Bulgarien ausgehen?
Das entscheidet sich in Bulgarien. Da müssen die Leute dafür kämpfen und dann in der nächsten Wahl entscheiden, wer in Zukunft die Geschicke in der Hand haben soll.
Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen, war gerade selber in Bulgarien. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Vielen Dank.
Polizisten erschießen eine schwarze Frau, doch direkt angeklagt wird kein Beamter. Aufgrund dieser neuen Gerichtsentscheidung gab es gestern Abend in den USA wieder Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Lage dort bewegt auch Menschen in Europa dazu, verstärkt Rassismus in der Gesellschaft und der Polizei anzuprangern. In London, Amsterdam und Zürich und anderen Städten gab es diesen Sommer Demos. In Deutschland wird diskutiert, Rassismus in der Polizei wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Befürworter sehen sich aktuell bestärkt durch rassistische Chatgruppen nordrhein-westfälischer Beamter. Solche Chats sind in weit größerem Ausmaß auch in Frankreich bekannt geworden. Dass die Polizei dort ein ausgeprägtes Rassismusproblem hat, dafür liegen diverse Anzeichen vor. Doch Konsequenzen gibt es kaum und das öffentliche Image der Polizei ist äußerst schlecht. Bettina Kaps berichtet.
Aubervilliers im Norden von Paris. Brigadechef Xavier rüstet sich für die Patrouille aus. Er befestigt Pistole, Handschellen und Schlagstock an seinem Gürtel. Zuletzt steckt der Polizist noch einen Elektroschocker ein. Vor dieser Waffe haben die Straftäter eine Heidenangst. Sie versetzt einen starken Stromschlag und lähmt die Muskeln. Wir nehmen auch eine Waffe mit Hartgummigeschossen mit. Aus 20 bis 30 Meter Entfernung können wir eine Person damit leicht treffen. Xaviers Sondereinheit arbeitet in sozial benachteiligten Vorstädten, wo es besonders viele Aggressionen, Drogenhandel und Schattenwirtschaft gibt. Sie wollten die Viertel befrieden, sagt eine junge Polizistin. Trotzdem erlebten sie oft Ablehnung. Nicht nur die Straftäter, auch ein großer Teil der übrigen Bevölkerung mag die Polizei nicht. Ich verstehe nicht, warum wir so unbeliebt sind. In schweren Zeiten können die Menschen auf uns zählen. Das haben wir bei den Attentaten bewiesen. Wir versuchen, unser Bestes zu geben und alles richtig zu machen. Aber das Verhältnis zu den Bürgern war schon immer schlecht. Damit müssen wir uns abfinden. Ein Grund für das verbreitete Misstrauen ist die Art und Weise, wie die französischen Ordnungskräfte eingesetzt werden. Bei Demonstrationen greifen sie oft zu Elektroschockern, Hartgummigeschosspistolen oder Tränengasgranaten. Waffen also, die in vielen europäischen Ländern nur von Spezialeinheiten benutzt werden dürfen. Diese sind nicht tödlich, verursachen aber schlimme Verletzungen. Bei den Protesten der Gelbwesten etwa im Jahr 2018 und 2019 haben 24 Demonstranten ein Auge verloren. 5 Menschen wurde eine Hand abgerissen. Nachgewiesen ist auch, dass französische Polizisten schwarze und arabische Menschen häufiger kontrollieren als weiße. Sébastien Rocher, Professor an der Universität von Grenoble, gilt als einer der besten Kenner der französischen Polizei. Der Soziologe verweist darauf, dass viele Polizisten politisch weit rechts stehen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Polizisten und Gendarmen mehr die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen wählen als die Gesamtbevölkerung. Tatsache ist auch, dass einige Polizeigewerkschaften Themen vertreten, die mit denen des Rassemblement National verwandt sind. Auch in Frankreich wurden kürzlich Chatgruppen entdeckt, wo mehrere tausend Beamte rassistische, sexistische, homophobe und antisemitische Botschaften austauschten. Sogar eigene schwarze Polizeikollegen wurden übel beleidigt. Die Justiz und die interne Polizeikontrollbehörde untersuchen die Vorfälle jetzt. Die Vorgesetzten haben sich bisher allerdings immer schützend vor ihrer Institution gestellt, sagt Rocher. Der Innenminister und die drei höchsten Chefs von Polizei und Gendarmerie haben einstimmig gesagt, es gibt keinen Rassismus innerhalb der französischen Polizei. Dass man die Situation wissenschaftlich untersuchen könnte, diese Möglichkeit wird nicht einmal angedacht. Verglichen mit Deutschland hinkt Frankreich da weit hinterher. Der Wissenschaftler zählt einige Vorfälle auf, die bislang kaum Wellen geschlagen haben. Einzelne Polizeibeamte wurden mit Nazi-Abzeichen an ihrer Dienstuniform gesehen. Ein Beamter trug das Totenkopf-Emblem einer rechtsextremen Polizeieinheit aus Brasilien auf seiner französischen Uniform. Vor 5 Jahren ist ein Bereitschaftspolizist für das Tragen eines SS-Abzeichens bestraft worden. Jetzt wurde der Mann eigens für gute Dienste befördert. Das Innenministerium sah darin offenbar kein Problem.
Streitthema Rassismus. Das Vertrauen in die französische Polizei ist auf dem Tiefpunkt. Bettina Kaps berichtete darüber. Ein Corona-Fall im Umfeld von Ratspräsident Charles Michel führt dazu, dass das ab heute geplante Krisentreffen der Staats- und Regierungschefs der EU nicht stattfindet, sondern verschoben wird. Eines der geplanten Gesprächsthemen entwickelt sich aber auch ohne den EU-Gipfel weiter, der Streit ums viele Erdgas, das unter dem östlichen Mittelmeer lagert. Statt sich weiter mit Kriegsschiffen zu bedrohen, wollen die Türkei und Griechenland an den Verhandlungstisch zurückkehren nach 4 Jahren Unterbrechung. Nach heutigen Angaben der NATO gab es bereits erste Gespräche in Brüssel. Ist das jetzt der Anfang vom Ende des Gasstreits unter dem Mittelmeer? Darüber kann ich jetzt reden mit Yannis Emmanuelidis. Er ist Politikwissenschaftler, Politikberater und Direktor der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Guten Morgen, grüße Sie.
Guten Tag.
Ist der Gasstreit bald vorbei?
Soweit würde ich nicht gehen. Es ist wichtig, dass beide Seiten sich darauf verständigen, sich an den Tisch zu setzen, Sondierungsgespräche vorzunehmen. Doch zu sagen, dass der Streit jetzt nun bald vorbei wäre, wäre sehr verfrüht. Es handelt sich um einen Streit, der nicht nur Wochen und Monate, sondern Jahre, Jahrzehnte alt ist. Und wir haben gesehen, wie schwierig es ist, für beide Seiten Kompromisse zu finden. Aber wie gesagt, das Wichtige in der aktuellen Situation war die Deeskalation einer Situation, die sich im Laufe der letzten Wochen, Monate zugespitzt hatte. Es gab eine Art Provokationsspirale. Und es gab teilweise sogar die Gefahr, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Von daher die Tatsache, dass sich beide Seiten auf Gespräche verständigen oder verständigt haben, das ist sehr wichtig.
Skizzieren wir doch mal die Konfliktlinie so ein bisschen. Griechenland beruft sich auf das internationale Seerecht rund um seine Inseln im östlichen Mittelmeer, wo allerdings die Türkei ihre Wirtschaftszone sieht. Wie kann man das jetzt in den Gesprächen lösen?
Das wird äußerst schwierig sein. Man hat das mehrfach in der Vergangenheit versucht. 2003, 2005 war man kurz davor, eventuell einen möglichen Kompromiss zu finden. Dann 2010 erneut, dann kam die Wirtschafts- und Euro- und Griechenland-Krise. Das hat alles erschwert. Also das ist, glaube ich, sehr schwierig, hier einen finalen Kompromiss zu finden. Beide Seiten haben die Befürchtung, dass, wenn sie Kompromisse eingehen, dass dann ihre jeweilige nationale Position sich deutlich verschlechtern würde. Vor allem auf griechischer Seite sieht man sich im Recht. Und wenn man hier Konzessionen eingehen würde in Richtung Türkei, ist man der Ansicht, dass das unnötig sei, dass das eventuell dann eher dazu führen könnte, dass die Situation sich nicht deeskaliert, sondern weiter eskaliert und die Türkei und die aktuelle Regierung von Präsident Erdogan die Ansprüche weiter hochschrauben würde. Also von daher, Kompromisse zu finden und dann auch den Internationalen Gerichtshof anzufragen, um einen finalen Kompromiss zu finden, das sehe ich noch lange nicht.
Der türkische Präsident Erdogan, der hat jetzt erstmal eine Konferenz der Konfliktparteien vorgeschlagen. Was halten Sie davon?
Das ist der Weg, um zu sondieren, wie man zumindest einen Rahmen schafft, um die Deeskalation, die wir jetzt sehen in den letzten Tagen, dass die sich fortschreitet. Wir sehen, dass beide Parteien sich beharren auf ihre Positionen und man muss festlegen, in welchen Rahmen man sich jetzt nun bewegen möchte, sowohl bei weiteren Gesprächen, aber auch in der Tagesaktualität. Und da gibt es einige Dinge, die man festlegen muss, um zu vermeiden, dass man erneut in eine Situation gerät, wo man sich gegenübersteht, wo auch Militär, Truppen, die Marine sich gegenübersteht und jederzeit auch eine derartige Eskalation auch zu einer militärischen Eskalation führen könnte, teilweise auch durch einen Unfall. Also da muss man jetzt einen Rahmen setzen, um über eine längere Zeit zu deeskalieren, um auf dieser Basis dann weiter zu sondieren, ob man eine langfristige Lösung erarbeiten kann. Aber wie gesagt, äußerst schwierig, da es schon über Jahre, Jahrzehnte versucht wurde und bisher immer ohne Erfolg geendet hat.
Sie sprechen den Rahmen an. Welche Rolle sollten in diesem Rahmen denn andere beteiligte Länder spielen, zum Beispiel Zypern?
Zypern ist natürlich auch Teil des Konfliktes. Es ist ein Dreieck zwischen Türkei, Zypern, Griechenland. Zypern ist besonders betroffen, auch aufgrund der Teilung der Insel und auch eines angespannten Verhältnisses aufgrund der Situation in Zypern mit der Türkei. Aber ich glaube, es gibt auch andere Akteure, die eine zentrale Rolle spielen. Die Europäische Union spielt eine wesentliche Rolle. Einzelne Akteure innerhalb der Europäischen Union, die Bundesregierung, die jetzt auch zufällig den Vorsitz im Rat, der Minister auf europäischer Ebene innehat, spielt eine erhebliche Rolle in diesem Konflikt. Auch Frankreich spielt eine zentrale Rolle. Und Washington, wenn es um derartige Sicherheitsfragen geht, ist immer auch involviert. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die NATO eine gewisse Rolle spielt. Also es sind sehr viele Akteure, die hier involviert sind. Und ich glaube, dass das positiv ist, um am Ende die Fronten zu enthärten und weiterhin zu verhandeln, statt auf eine Eskalation zu setzen.
Am Ende des Tages muss aber ja einer nachgeben, auch wenn Sie von sehr langfristigen Verhandlungen sprechen. Wer soll das sein?
Wenn es tatsächlich zu einem politischen Kompromiss kommen sollte, irgendwann, dann werden natürlich beide Seiten nachgeben müssen. Und das fällt aber beiden Seiten auch sehr schwer. Und ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen halten, wie die innenpolitische Situation in Griechenland und der Türkei ist oder auch in Zypern. Wenn man also hier nachgibt, um einen Kompromiss zu finden, muss man auch die jeweiligen nationalen Bevölkerungen hinter sich haben bei dieser Entscheidung. Und wir sehen, dass in den letzten Wochen, Monaten sich die Fronten eher verhärtet haben. Was es schwieriger macht, dann auf der politischen höchsten Ebene Kompromisse zu erzielen, die tragkräftig sind für eine langfristige Lösung. Und ich glaube auch, dass Präsident Erdogan in der aktuellen Situation eher aus einer Position der Schwäche agiert und versucht auch innenpolitisch mit diesem Konflikt zu punkten. Von daher, die innenpolitische Situation in den jeweiligen Ländern erschwert es eher, einen Kompromiss zu finden in der aktuellen Situation.
Danke an Politikberater Yannis Emmanuelidis vom Brüsseler Think Tank European Policy Center. Mehr zum Gasstreit im Mittelmeer heute im Deutschlandfunk in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Die Sendung Europa heute geht zu Ende. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Tag für Tag. Ein Thema darin, gottesfürchtig und sehnsüchtig, russlanddeutsche Pfingstler in Kloppenburg. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an Europa heute und einen angenehmen Tag noch.